natürlich die Frauen und die Mütter in unserer Mitte, dass euch der Herr an diesem Tag mächtig segnet. Aber was mir auch so ein Trost ist, manche von uns haben ja keine Mama mehr, zumindest nicht hier auf dieser Erde, dass Gott da versprochen hat, dass er der Vater der Witwen und der Waisen ist und dass wir uns getröstet fühlen dürfen und dass Gott wie eine Mutter ist. Das gibt mir heute Morgen Trost und ich freue mich schon, wenn ich sie in der Ewigkeit mal wiedersehen darf. Aber ich wünsche wirklich den Frauen und einen gesegneten Tag heute und den Müttern. Es ist ja nicht so ganz einfach, jetzt einen guten Übergang zu finden zur Predigt, nachdem wir so ein ernstes Thema hatten, wie für die verfolgten Christen. Aber Verfolgung findet ja nicht nur im Ausland statt, sondern auch manchmal bei uns. Und das dürfen wir auch an der Stelle nicht vergessen. Wir sind ja in der Predigtserie Leben ohne Kompromiss. Und heute geht es, dass wir mit Begeisterung leben. Ich möchte ein paar Verse aus dem dritten Buch vom Daniel lesen. Nur einzelne Verse und möchte einfach, weil die meisten von uns ja die Geschichten kennen, trotzdem einen kurzen Überblick geben, was da geht. Kannst du mal die erste Folie bringen? Und da lesen wir von diesem babylonischen König, vom König Nebukadnezar, ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Also, da hat so eine Götzenfigur aufgestellt von seinem Gott, der Nebo hieß. Und die Anordnung war, dass jeder, wenn die Musik ertönt, sich vor dieser Statue niederknien sollte und diese Statue anbeten sollte. Und dann war es ja so, dass die Israeliten in die babylonische Gefangenschaft gab. Da gab es auch Männer, und die sich vor dieser Statue ja nicht niedergekniet hat. Und der König Nebukadnezar wollte natürlich das nicht zulassen und hat ihnen nochmal eine letzte Chance gegeben und hat gesagt, okay, wenn ihr euch jetzt niederkniet und diesen Gott anbetet und eigentlich mich anbetet, dann kommt er nicht in den Feuerofen. Nebukadnezar hat ja nebendran noch einen Feuerofen gebaut, dass wer diese Statue nicht anbetet, dort reingeworfen wird. Und dann lesen wir in den Versen 17 und 18, da sagten die drei Freunde vom Daniel, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast ausstellen lassen, niemals anbeten. Und dann wissen wir ja von der Geschichte, die wurden in den Feuerofen geworfen und dann musste der Nebukadnezar Folgendes erkennen. Wir lesen in Vers 28 und 29. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinem anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott von Sadrach, Mesach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Also es musste dieser König danach am Schluss von der Geschichte bekennen, es gibt doch nur den Gott Israels, denn der ist der lebendige Gott. Das Thema heißt ja, dass wir begeistert leben sollen. Und das Thema heute eigentlich ist eigentlich, es geht um das Thema Anbetung. Und das ist ja ein großes Thema, weil es da ja einen Kampf in uns gibt, zwischen in meinem Herzen, in meiner Seele. Für wen lebe ich denn? Wen verehre ich? Nebukadnezar hat ja die Verehrung und die Anbetung seines Gottes gesucht. Deshalb hat er die Statue aufstellen lassen. Und deshalb gab es auch einen Feuerofen, wo er gesagt hat, derjenige, der sich nicht beugt, derjenige, der diese Statue nicht anbetet, derjenige, der meinen Gott nicht anbetet, der wird da reingeworfen und verbrenne. Obwohl, wir wissen aus der Geschichte, wenn wir die Kapitel vorher lesen, dass der König Nebukadnezar ja ein Wunder erlebt hat mit dem Gott Israels, mit dem lebendigen Gott. Nebukadnezar hatte einen Traum, und Gott hat jetzt dem Daniel diesen Traum offenbart und gab ihm sogar die Auslegung dazu. Und der König Nebukadnezar hat gemerkt, der Gott Israels ist der lebendige Gott. Und trotzdem, für uns unvorstellbar, macht er eine Statue, obwohl seine Wahrsager und seine Priester den Traum nicht deuten konnten, hat er eine Statue aufgebaut und will, dass Menschen diese anbeten, obwohl wusste, der lebendige Gott ist der Gott Israels. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn schlussendlich? Das heißt, man kann Wunder mit Gott erleben, aber Wunder verändern Menschen noch nicht alleine. Nebukadnezar hat den Gott Daniels bewundert, aber hat keine echte Herzensveränderung erfahren. Menschen können Gott erleben, stellen sogar fest, Gott ist ein Gott, der sogar Gebet erhört. Aber das verändert Menschen primär nicht. Sondern Menschen werden verändert, wenn in ihrem Herzen eine echte Hinwendung zu Gott geschehen kann. Gott nicht nur kennen als einer, der Gebete hört, als der Wunder wirkt, sondern ihren Gott erleben als einen Gott, den man kennt und auch nachfolgt. Bei Nebukadnezar war das nicht so. Er ist sein eigener Herr geblieben. Er sagte, schön, dass er das Wunder tut, mir den Traum deutet, aber ich möchte trotzdem mein eigener Chef bleiben. Der Nebukadnezar hat seine eigene Ehre gesucht. Und die Bibel sagt ja ganz klar, wer Ehre statt Demut sucht und verfolgt, was wird er? Der wird fallen. Der Nebukadnezar hat nämlich gewusst, wenn ich diese Statue baue und diese Menschen diese Statue, diesen Götzen, diesen Gott anbeten, dann beten sie auch mich an, weil ich habe die Statue ja gebaut. Dann werden sie auch mich anbeten und mir ungeteilte Loyalität und Ehre geben. Und wir denken vielleicht, wie kann man sowas machen? Aber wenn wir doch ehrlich sind, jeder von uns hat doch auch eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Bewunderung, nach Macht, nach Bestätigung, nach Lob und Dank. Das steckt doch in jedem von uns. Was wir aber kennen dürfen und wissen dürfen, und da bitte ich euch wirklich gut zuzuhören, aber diese Dinge kann letztlich uns nur Gott geben. Menschen Lob und Dank zu geben, finde ich wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir in der Gemeinde eine Kultur des Lobes und des Dankes haben. Dass wir sagen, hey Jesse, den Lobpreis hast du super gemacht, super gesungen, gut vorbereitet. Das dürfen wir, das sollen wir, das finde ich ganz wichtig. Der Ernst Mell, ein Freund von uns, der hat immer gesagt, Lob kostet nichts. Außer Danke sagen. Aber letztlich gehört auch aller Lob und aller Dank demjenigen, der nämlich uns tüchtig macht. Und die Frage, die müssen wir uns heute Morgen stellen. Suche ich meine Ehre oder suche ich die Ehre Gottes? Wenn diese Frage in meinem und deinem Leben nicht geklärt ist, dann geht es uns immer um unsere eigene Ehre. Dann werden wir mehr um unsere eigene Ehre bemüht sein, wie um die Ehre Gottes. Und dann schenken wir auch den falschen Dingen die Anbetung. Der Punkt war doch der, dieser, warum war Israel überhaupt in der babylonischen Gefangenschaft? Die Bibel gibt da eine Antwort. Wir lesen in Apostelgeschichte 7,43. Da hat der Stephanus Folgendes gesagt. Nein, euer eigentliches Interesse galt dem Zelt des Molochs, dem Sternbild eures Gottes Raphan und den Götzenfiguren, die ihr euch gemacht habt, um sie anzubeten. Deshalb schickte ich euch weit fort in die Gefangenschaft, noch weiter als Babylon. Und das Problem war nicht, dass Gott nicht bei ihnen gewesen wäre, sondern das Problem war auch nicht, dass sie Gott nicht angebetet hätten, sondern das Problem war, dass sie neben Gott andere Götter hatten. Das war das Problem von Israel. Anwendung für uns. Was ist für uns wichtig? Was ist für dich wichtig? Was begeistert dich? Was machst du in deiner freien Zeit? Was machst du mit deinem Geld? Deine Gedanken gehen immer zu der Sache, die du anbetest. Entweder, weil du sie fürchtest oder weil du sie liebst. Woraus bezieht deine Seele Freude? Wir wissen, um unser Leben gibt es einen Kampf. Und Jesus hat ja gesagt, wie auch die drei Freunde vom Nebukadnezar, die Anbetung gehört Gott allein. In Matthäus 4, 8 bis 10 lesen wir Folgendes und finde es sehr spannend. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Und der Punkt ist, wie kann Anbetung verstärkt in mein Leben kommen? Wie kann mein Leben ein Leben der Anbetung sein? Wir dürfen und sollen Gott täglich neu zu der Priorität unseres Lebens machen. Wer ist denn deine Nummer eins in deinem Leben? Dein Hobby, deine Frau, deine Kinder, dein Beruf, dein pastoraler Dienst? Ich habe mich gefragt, wer ist es wirklich? Wer ist mein Gott? Das ist eine Frage, die man sich stellen darf. Aber zurück nochmal zur Geschichte. In Daniel 3,25 musste Nebukadnezar Folgendes erkennen. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Also wissen ja aus der Geschichte, die drei Freunde wurden in den Feuerofen geworfen, der Ofen war so heiß, dass sogar die Männer, die sie in den Feuerofen geworfen haben, selber verbrannt sind, so heiß war es. Und dann musste den Nebukadnezar erkennen, wir haben drei da reingeworfen und ich sehe vier. Und viele Theologen, und ich möchte mich dem anschließen, gehen davon aus, dass diese vierte Person eine Erscheinung von Jesus Christus war im Alten Testament. Und was wir lernen können, und das finde ich großartig, wenn Menschen im Herzen eine Entscheidung treffen, Gott anzubeten, dann stellt Gott sich auch zu ihnen. Dann ist er gegenwärtig. Und wir haben doch alle eine Sehnsucht nach diesem Glück. Und das ist doch die Botschaft von Jesus, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um eine Brücke zu uns Menschen zu schlagen, um uns einen Weg zu geben, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen und ihm sagen, sei du Gott in meinem Leben, dann bringt Jesus uns Gott nahe und wir kommen in die Gegenwart Gottes. Und das macht unser Leben doch reich. Ich möchte heute deutlich machen und auch, dass wir das verstehen. Was ist denn überhaupt Anbetung? Wir können im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, möchte ich zwei Verse lesen. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich hoffe, dass wir das so verstehen. Gott anzubeten ist der höchste Wille Gottes für dein Leben. Ihn anzubeten und für ihn zu leben. Dass du Freude, dass du begeistert über Jesus bist. Das Beste für dich, was dir passieren kann. Du wirst nie fröhlicher, nie erfüllter, nie freier sein, als wenn du Gott anbetest. Also mir geht es so. Wenn ich Gott anbeten kann und Gott in mein Leben hineintritt, dann macht es was mit mir. Das erfüllt mein Leben mit einer Freude, die ich nicht beschreiben kann. Das erfüllt mein Leben mit der Herrlichkeit Gottes, die macht mich manchmal sprachlos. Und das sage ich jetzt als einer, der Fußball begeistert ist. Ich stand gerne auf dem Fußballplatz. Aber eines habe ich verstanden. Nichts ist so wertvoll in meinem Leben wie die Gegenwart Gottes. Oder diese Wenn du Jesus kennenlernst, dieses Erfülltsein von einer inneren Zufriedenheit und Erfülltsein von einem Lebenssinn, den kann dir niemand nehmen und der ist unabhängig von den äußeren Umständen. Und deshalb ermutigt uns Wort Gottes sehr, dass wir Gott anbeten, dass er die Möglichkeit hat, dass wir ihm die Möglichkeit geben, dass er unsere Nummer eins ist, damit er unser Leben erfüllen kann mit seiner Kraft und mit seiner Stärke. Und wir dürfen eins wissen, wenn Gott etwas zu uns sagt, dann tut er es immer zu unserem Besten. Und wenn er sagt, ich suche Anbeter und wir dürfen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit, dann macht er das, dass es uns gut geht. Denn Jesus möchte, dass wir mit Freude, mit Erfüllung und mit Zuversicht durchs Leben gehen. Ich gehe nicht mit dem Covid-19 durchs Leben, sondern ich gehe mit der Erwartung, dass Gott mich segnet, dass Gott mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Zuversicht, mit seiner Freude und mit seiner Erfüllung in mein Leben kommt und mein Leben reich macht. Das ist unabhängig von den äußeren Umständen. Die Frage ist, wie sieht es bei dir, wie sieht es bei mir aus? Und ich möchte euch einladen, seid anbetende Christen. Und das geistliche Prinzip der Anbetung ist ja, dass man alles der Anbetung unterstellt. Anbetung ist die höchste, hör gut zu, Anbetung ist die höchste aller Berufungen. Wenn du fragst, was ist meine Berufung, dann sage ich dir heute Morgen, deine Berufung ist, Anbeter Gottes zu sein. Höher als alle anderen Berufungen, weil im Himmel braucht es keine Apostel mehr, im Himmel braucht es keine Propheten mehr. Aber was es braucht im Himmel, sind Anbeter. Das fordert uns heraus. Und ich möchte das hier auf der Erde schon gut lernen, dass ich da nicht ein Lernender plötzlich im Himmel bin. Wenn die Engel sagen, jetzt bieten wir Gott an und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also meinst du im übertragenen Sinn? Wir wissen ja, und das sagt jetzt Jesus in dieser Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen. Die war nicht mal eine Israelitin, sondern eine Samaritanerin, die ja sehr verpönt war in Israel. Mit der spricht er. Und im Vers 23 nochmal, im Gespräch sagt Jesus zu ihr, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Und ich habe mir gedacht, das sucht Gott. Aber wenn Gott auch was suchen muss, ist es doch nicht da. Denn ich suche doch nur Dinge, die nicht vorhanden sind. Also wenn mein Hausschlüssel in meiner Tasche ist, dann suche ich ihn nicht. Ich suche ihn nur, wenn ich ihn nicht habe. Und die Suche auch heute Morgen ist, Gott sucht solche Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Also wenn Gott suchen muss, ist dann Mangel vorhanden. Der lädt uns heute Morgen ein, wir hatten Anbeter. Und das Wort suchen in diesem Schriftstelle bedeutet auch danach trachten, sich bemühen. Und unser Vater im Himmel hat ein Verlangen nach Anbetung. Er freut sich, wenn du ihn anbetest. Wenn du sagst, Herr, du bist die Nummer eins in meinem Leben, ich unterstelle alles dir. Er sucht nicht primär Lobpreisende oder Wundertäter. Das ist ja wertvoll, das sollen wir auch tun, das machen wir auch. Aber was er sucht, sind Anbeter. Der berühmte Autor, der A.W. Tozer, hat in einem seiner Bücher Folgendes geschrieben. Gott will zuerst Anbeter haben, bevor er Arbeiter haben will. Das ist mal eine Aussage. Das heißt jetzt nicht, dass du sagst, mach dir mal die Arbeit, ich muss jetzt mal kurz Gott anbeten. Und ich sage euch denn, dass ihr Anbeter. Nee, so ist das nicht gemeint. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber wenn wir es lernen, Anbeter zu sein, bevor wir zum Telefon greifen, bevor wir zur Tat schreiten, bevor wir klagen, würde vieles anders aussehen und sich verändern. Weil Anbetung ist eine Lebenshaltung, die alle Zeit auf Gott ausgerichtet ist, die Verbindung mit ihm sucht. Anbetung hat ja was mit Beziehung zu tun und ist ja nicht primär was Äußeres. Es ist die Hauptbeschäftigung mit Gott. Schon das erste Gebot, das Gott uns gegeben hat, und wir wissen von den 10 Geboten, sind 4, wo es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott geht. Steht da drinne, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder die Stelle, die ich im Matthäus-Evangelium gelesen habe, wo Jesus versucht wurde und gesagt hat, du sollst den Herrn allein anbeten. Und das bedeutet doch und beantwortet auch die Frage, wem gehört denn die Anbetung? In der Anbetung geht es um eine Person, um Gott. Und hier besteht ja immer die Gefahr, dass die Mittel der Anbetung die Person der Anbetung in den Schatten stellt. Ich kann mich so von der Musik begeistern lassen, dass ich vergesse, dass es eigentlich in der Anbetung um Jesus geht. Ich lieb Anbetungsmusik. Kann ich meine Frau fragen. Das liebe ich und bin Gott dankbar für dieses Mittel der Anbetung. Aber sie ist nicht das Objekt meiner Anbetung. Das Objekt meiner Anbetung ist eine Person und die ist Jesus Christus. Da gibt es auch noch andere Beispiele, bei denen Dinge wichtiger sind als Gott. Ich möchte zwei nennen. Es gibt ja Menschen, die gehen in eine Kirche und zünden eine Kerze an. Und denken, sie haben gebetet. Da ist das Mittel wichtiger wie Gott. Oder Menschen, also das darf jeder natürlich machen, haben eine Halskette und da ist ein Kreuz drauf. Und dann denken sie, das schützt sie jetzt. Aber wer mich beschützt, ist doch Gott und nicht mein Halskettle. Also du hast deine Halskette gerne behalten und das Kreuz, aber dein Schutz ist nicht das Kettle, sondern Gott, sondern Christus. Das kann mir visualisieren, dass ich mein Vertrauen auf Gott setzen soll, aber in dem Kettle ist keine Kraft. Sonst sind wir irgendwo esoterisch unterwegs. Es ist doch die Frage, wer oder was steht im Mittelpunkt? Auch bei uns in der Gemeinde. Ist es Gott oder mein Ausdruckstanz? Ist es Gott oder die coole Musik? Ich finde gute Musik wichtig. Ich bin Gott dankbar, dass unsere Gemeinde so begabt ist und ich nicht Gitarre spielen darf, muss. Das ist eine wichtige Frage, denn Gott allein ist würdig, angebetet zu werden. Er hat das Universum geschaffen, er hat die Sterne geschaffen und hat jedem einen Namen gegeben und sogar seinen Platz zugestellt. Und Anbetung bedeutet, ich liebe Gott mehr als alles andere. Und deshalb erwartet Gott, dass es in unserem Leben keinen Bereich gibt, der ihm nicht ganz gehört. Sonst können wir nie die Anbeter sein, die Gott sucht. Es geht darum, dass wir kein geteiltes Herz haben. Wenn immer du ein Problem hast, sei es Alkohol, sei es Rauchen, sei es Musik, sei es Internet, sei es Pornografie, sei es Essen, sei es Angst und vieles mehr, negative Gedanken. Dein Verstand sagt dir, du musst es aufgeben. Dass es gut wäre, wenn du das machen würdest. Aber dein Herz, deine Emotionen, deine Seele sagt, ich kann es nicht. Ich kann nicht ohne das leben. Ich lieb's. Und dann ist doch die Frage, wie komme ich jetzt zum ungeteilten Herz? Die äußere Form von Anbetung zeigt sich ja, wenn ich auf die Knie gehe, wenn ich vor Gott niederfalle. Aber was wir lernen dürfen und sollen, ist ja, Herr, ich beug meinen Verstand, mein Herz, meine Seele, meine Emotionen vor dir. Nicht meine Gefühle bestimmen mein Leben, sondern du sollst mein Leben bestimmen. Und wir wissen, ein Anbeter zu sein, den Gott sucht, das kostet einen Preis. Aber wahre Anbeter sind Geber. Sie denken nicht darüber nach, was kostet es, ein Anbeter zu sein, sondern sie denken darüber nach, was sie dadurch gewinnen. Ich möchte es am Beispiel deutlich machen. Stellt euch folgende Situation vor. Es soll so sein, dass es junge Männer gibt, die verlieben sich in eine junge Frau. Die meisten von uns auch schon, zumindest die Männer hoffentlich, so erlebt nicht. Und wie das denn so ist, irgendwann stellt man fest, das könnte die Frau meines Lebens werden. Und dann nimmt er alle seine Ersparnisse und kauft einen Ring. Nachdem er seinen zukünftigen Schwiegervater und Schwiegermutter gefragt hat, ob er die Tochter auch heiraten darf. Ich weiß nicht, ob das noch so Usus ist. Ich habe es zumindest bei meinen Schwiegereltern so gemacht. Ob sie das in Ordnung finden, wenn ich um die Hand ihrer Tochter anhalte. Und jetzt geht er vor seine Freundin nieder und kniet so nieder und sagt, willst du mich heiraten? und macht so die Schatulle auf und da drin ist ein wertvoller Ring. Und plötzlich fängt er an zu weinen und sagt seiner zukünftigen Frau: Wenn du wüsstest, was dieser Ring gekostet hat. Wir lachen jetzt, aber das würde er doch nie machen. Also wenn er ganz seine fünf Sinne beieinander hat, würde er das nie machen. Warum? Weil er die Frau so sehr, weil er die junge Frau so sehr liebt und die ihm viel, viel wertvoller ist, wie das Geld, was er ausgegeben hat. Und genauso darf es auch uns in der Anbetung geben. Für einen wahren Anbeter ist kein Opfer zu groß, denn seine Liebe zu Gott, zu Jesus, übertrifft alles. Ich hoffe, wir haben das Bild drinne. Und Jesus hat dazu der Frau im Jakobsbrunnen gesagt: Denn Gott ist Geist und deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die Herausforderung. Wir wissen, wenn wir zu Gott kommen, kommen wir ans Licht. Vor Gott sind wir transparent. Da hat es für Vorbehalte und Unaufrichtigkeit keinen Platz. Alles darf offen sein. Ich darf Gott offen begegnen, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben. Weil Anbetung und Gemeinschaft gehen ja Hand in Hand. Und beides, Gemeinschaft und Anbetung, erfordert Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Offenheit. Und wir dürfen Gott in Wahrheit anbeten. Es geht auch darum, dass wir in unserem Herzen vor Gott offen sind, wohlgefällig, heilig und rein sind. Dass Wahrheit in unserem Herzen ist und dass wir nichts vor Gott verbergen. Wenn wir Dinge vor Gott verbergen, sind wir nicht die Anbeter, die er sucht. Und wir möchten ja nicht Menschen sein, die rein äußerlich hier im Gottesdienst oder zu Hause mit dem Wort Gottes übereinstimmen, aber das nicht wirklich leben, wenn wir nicht authentisch leben. Ich kann doch nicht im Gottesdienst nicken, wenn es heißt, man soll seine Feinde lieben, man soll für die Regierung beten, wir soll sich dem Vorgesetzten unterordnen. Und dann lebe ich ganz anders. Ich schimpfe über meinen Chef, ich bete nicht für meine Regierung. Dann lebe ich doch nicht authentisch. Das ist nur ein kleines Beispiel. Anbetung im Geist. Das bedeutet, unser Herz ist mit Gott vereint. Anbetung ist ja das Zusammensein mit Gott. Anbetung ist innige Gemeinschaft mit Gott, ist Intimität mit Gott. Aber dazu ist weder unsere Seele noch unser Körper in der Lage. Nur der Geist des Menschen ist zu dieser einzigartigen und kostbaren Beziehung mit Jesus fähig, mit Gott fähig. Und das ist die höchste Fähigkeit, die du und ich haben, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und ich möchte noch, komm langsam zum Schluss, ein paar Dinge nennen. Was bewirkt denn Anbetung in meinem Leben? Anbetung charakterisiert uns als Volk Gottes. Indem wir Gott anbeten, zeigen wir, wer unser Gott ist. Denn was wir anbeten, das ist unser Gott. Anbetung macht deutlich, dass wir seine Gemeinde sind. Und ich finde, das ist eine angemessene Reaktion zu Gott, dass wir ihn anbeten. Was auch passiert, wenn wir Gott anbeten, ist, wir können Gottes Stimme hören. Warum? Weil wenn ich anfange, Gott anzubeten, bekomme ich eine innere Ruhe. Und in dieser inneren Ruhe erlebe ich die Gegenwart Gottes. Und wenn ich in die Ruhe Gottes komme, kann ich seine Stimme hören. Weil in der Anbetung geht es nicht um mich, sondern es geht um Gott. Ich bin auf Gott ausgerichtet. Also ihr merkt es doch auch, wenn ihr in einem Gespräch seid und ihr merkt, ob der andere euch zuhört. Ob er präsent ist. Weil wir haben das alle schon erlebt, dass wir mit jemandem gesprochen haben und denkst, irgendwie ist der wohl ganz anders. Aber wenn wir Gott anbeten, dann richten wir uns auf Gott aus. Dann drehen wir uns nicht mehr um uns selber und um die Lebensumstände, in denen wir sind. Anbetung ist die Abkehr von uns selber. Und wenn ich das tue, wenn ich Gott anbete, dann werde ich auch sensibel für Gottes Reden. Und ich finde, es ist wichtig, Gottes Stimme zu hören. Sei es, dass ich mir ein Bibelvers klar werde, sei es, dass ich einen inneren Impuls bekomme. Und Anbetung ist der Weg, in dem wir in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören. Und wir können ihm nur so nachfolgen. Denn Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn der Sigmund mir sagt, Thomas, wir gehen da hinten raus, dann kann ich das nur tun, wenn ich ihn gehört habe. Nur dann kann ich ihm nachfolgen. Und genauso brauche ich das Reden Gottes in meinem Leben, damit ich ihm nachfolgen kann. Natürlich, ich weiß, wir haben das Wort Gottes, da steht ganz viel drin, aber ich muss es doch runterbrechen auf meine jetzige Lebenssituation. Und ich darf Gottes Stimme hören, um ihm nachfolgen zu können. Ein Punkt, den ich schon genannt habe, aber den ich noch ein bisschen ausführen möchte. Wenn ich Gott anbete, komme ich innerlich zur Ruhe und ich kann Gott hören. Aber durch die Anbetung kann ich diese Ruhe genießen. Ich habe es dir schon ein paar Mal erzählt. Ich werde es nie vergessen, als Gott mal gesagt hat zu mir, Thomas, ich kenne deine Anliegen. Leg sie mal beiseite. Jetzt geht es um dich und um mich und um Gemeinschaft, dass wir miteinander Herzen teilen. Und dann kann ich das auch genießen. Und ich denke, in unserer Welt ist das ja ganz wichtig. Ruhe hat ja in unserer westlichen Welt, wir halten das ja fast gar nicht mehr aus, Seltenheitswert. Man ist ja so ruhelos, man ist ja so nervös. Ich habe hier mein Handy dabei, ich bin mit der ganzen Welt verbunden und überall quäkt es und piept es und macht es und keine Ahnung. Und ich habe einen Arbeitskollegen, wenn du mit dem sprichst, der guckt dauernd nicht auf die Schachtel, es soll jetzt mein Handy sein, der guckt dauernd auf sein Handy, das macht dich kirre. Aber wenn ich Gott anbete, darf ich zur Ruhe kommen. So wie ich es angekündigt habe, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, um was es heute Morgen ging, ein paar Schlussgedanken. Dass wir verstehen, mache Gott nicht nur zur Priorität in deinem Leben, sondern widerstehe auch dem Druck, andere Dinge anzubeten. Die treuen Freunde, die haben den Kampf gewonnen, weil sie wussten, es lohnt sich, Gott an erste Stelle zu setzen. Vielleicht ist dir heute Morgen auch bewusst geworden, da gibt es Dinge, die ich anbete, die nicht Gott sind. Dinge, die den Platz einnehmen, die eigentlich Gott haben sollte. Ganz einfach, bekennst Gott, bete mit Jesus, dass er dein Herz reinigt und sag ihm, dass du möchtest, dass er der alleinige Gott auf dem Thron deines Lebens bist. Wo ich uns ermutigen möchte, ist auch, dass wir Anbeter im Alltag sind. Bevor du morgen aufstehst, gib doch die ersten Gedanken Gott. Im Psalm 5, Vers 4 steht, höre meine Stimme am Morgen, Herr. Früh am Morgen trage ich dir meine Bitten vor und warte voll Ungeduld. Herr, da fühle ich mich auch abgeholt. Ich bin auch manchmal ungeduldig. Und der letzte Gedanke darf auch bei Gott sein. Bete doch und danke Gott, dass er heute zu dir redet, dich begleitet, dich bewahrt. Und bau doch immer wieder im Alltag Sequenzen vom Lob ein. Du musst ja nicht jeden Tag 2 bis 3 Stunden beten. Wenn du das tust und kannst, ist das super. Aber du kannst während des ganzen Tages immer wieder Gott Danke sagen. Und wenn du in Schwierigkeiten geraten, denke daran, Gott prüft dein und mein Vertrauen. Und das sage ich auch den älteren Geschwistern. Das hört hier unten auf der Erde nie auf. Gott prüft es immer. Wem vertraue ich? Nutze deinen Willen und nicht deine Gefühle, um Gott anzubeten. Im Psalm 13, Vers 6 im zweiten Teil steht, ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Also ich darf den Willen einsetzen. Und Anbetung, auf Gott ausgerichtet sein, ist eine Entscheidung. Gefühle, auch meine, sagen mir manchmal was anderes. Aber ich entscheide mich dazu, Gott anzubeten, weil Jesus so viel für mich gemacht hat. Und meistens kommt vor den Gefühlen meistens ein Schritt vom Gehorsam. Und wozu ich auch sehr ermutigen möchte, ist, nutze das Beten im Geist. Ich habe mir angewöhnt, viel in neuen Sprachen zu beten, ihn anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Weil das bringt so eine Nähe und Zuversicht Gottes in mein Leben hinein. Und die möchte ich nicht missen. Und falls du diese Fülle noch nicht hast, noch nicht mitten oder noch nicht hast, bitte doch Gott drum. Am Ende vom Gottesdienst steht das Gebetsteam da und ich bete mit dir. Und wenn du Freude an der Musik hast, so wie ich, dann füll doch dein Haus, dein Auto mit guter Musik, wo es uns einfach macht, Gott anzubeten. Weil Anbetung etwas bewegt und du kannst dein Leben und dein Umfeld füllen mit der Ausrichtung auf Gott. Ich habe mir angewohnt, nicht immer gelingt mir das, aber wenn ich wohin gehe, ich möchte mit der Hilfe des Herrn und mit Hilfe des Heiligen Geistes die Atmosphäre bestimmen, wo ich hingehe. Ihr kennt alle Situationen, ihr kommt irgendwo rein und denkt, Mann, ist da dicke Luft. Da sagt keiner ein Wort, aber du spürst, dass da ist. Und das kann uns ja niederdrücken, oder? Ist ja auch schon gegangen, die Tür hast du aufgemacht, denkst, ja, ich mache lieber wieder zu, weil da kommt eine Welle, die mich fast erdrückt. Und da habe ich mal eine Predigt drüber gehört. Das Buch nicht sie, sondern dort, wo ich hingehe, da möchte ich die Atmosphäre mitbestimmen, weil der Herr an mir wohnt, weil ich erfüllt bin voll Heiligen Geistes und ich darf das bestimmen. Nicht, ich muss ehrlich sein, nicht immer gelingt mir das. Aber in der Vorbereitung zur Predigt habe ich mir gedacht, ja, eigentlich eine gute Idee, kann ich eigentlich mehr umsetzen lassen. Ich möchte mich doch nicht von außen bestimmen lassen, sondern ich möchte mich von Gott bestimmen lassen. Okay, bis hierhin Gottes Wort. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert von Jesus Christus wie ich. Und ihr seid genauso dankbar, dass wir Gott anbeten können, weil es mit einer Beziehung zu tun hat. Das ist keine fromme Übung, sondern es hat was mit meinem Herzen und mit meiner Beziehung zu Jesus zu tun. Lasst uns aufstehen und beten. Und wenn du auch was mit Gott in Ordnung zu bringen hast, dann formulier es auch jetzt mit deinen eigenen Worten. Vater, ich danke dir, dass du unser guter Gott bist und danke, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns Kraft und Stärke gibt, der uns im Alltag leitet. Und Herr, danke, dass du uns sehr ermutigst, dass wir dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Danke, dass du uns sehr ermutigst, dass wir Anbeter sind. Danke, dass wir wissen dürfen, das ist unsere höchste Berufung, dich anzubeten. Ich danke dir dafür, Herr, dass du so ein guter Gott bist, ein guter Hirte, der unser Stecker und Stab ist, der mit uns geht. Und danke, dass du uns immer wieder hilfst, nicht auf uns zu blicken, unsere Probleme, unsere Umstände zu sehen, sondern dass wir lernen, auf dich zu blicken. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du alles unter Kontrolle hast. Auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir nicht für alles eine Antwort haben, wissen wir, dass du der Souverän im Himmel bist, der die Geschicke der Welt handelt. Ich danke dir für diese Zuversicht und ich danke dir, dass du uns auch begleitest in den Alltag. Dort, wo wir leben, möchten wir die Atmosphäre bestimmen. Herr, wir werden dich widerspiegeln, wir werden mit deiner Liebe und Güte kommen und die Menschen segnen dort, wo wir leben. Ich danke dir, dass du uns segnest, damit wir ein Segen sein dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitte für Menschen, die noch in der Gottesferne leben, dass sie sich hinwenden zu dir, dass sie ein Gebet sprechen, dass sie sagen, du sollst der Herr in ihrem Leben sein. Und Herr, ich möchte auch für die Menschen bitten, die vielleicht noch andere Dinge in ihrem Leben haben, die für sie wichtiger sind als du. Jesus, Geist Gottes, überführe sie, weil du gute Gedanken mit ihrem Leben hast. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Und danke für deine Liebe und für deine Gnade. Amen.